Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Wir sprechen heute über Wechseljahre, Hormone, Longevity, mentale Gesundheit und Selbstfürsorge so offen wie noch nie. Frauen über 50 sind sichtbarer geworden in den Medien, in der Arbeitswelt und auch in gesellschaftlichen Debatten. Und doch gibt es ein Thema, das selbst heute noch erstaunlich oft ausgeblendet wird: weibliche Lust. Was passiert eigentlich mit unserer Sexualität, wenn wir älter werden? Warum fühlen sich viele Frauen auf die körperlichen und emotionalen Veränderungen der Lebensmitte so schlecht vorbereitet? Und weshalb scheint unsere Gesellschaft noch immer Schwierigkeiten damit zu haben, Frauen jenseits der 40 oder 50 als sinnliche, begehrende und begehrenswerte Wesen wahrzunehmen? In dieser Folge wollen wir genau dorthin schauen, wo es oft still wird. Wir sprechen über Lust und Libido, über Hormone und Nervensystem, über Mental Load und Langzeitbeziehungen, über Scham, Körperbilder und gesellschaftliche Erwartungen, aber auch über Freiheit, Selbstbestimmung und die Chance, die eigene Sexualität in der zweiten Lebenshälfte vielleicht ganz neu zu entdecken. Zu Gast ist Dr. Vivian Kahl, Unternehmerin, Apothekerin und eine der spannendsten Stimmen, wenn es darum geht, weibliche Sexualität wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig enttabuisiert zu betrachten. Mit ihr sprechen wir darüber, warum Lust so viel mehr ist als Sex, weshalb viele Frauen ihre sinnlichste Phase erst später im Leben erleben und was passieren kann, wenn wir aufhören, uns ständig durch die Augen anderer zu betrachten. Herzlich willkommen zu 50 über 50, heute mit Dr. Vivian Kahl. Vivian, schön, dass du da bist.
Ja. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Endlich haben wir es geschafft.
Ja, wir sprechen ja mittlerweile ganz offen über die Wechseljahre, über Mental Health, über Hormone und so weiter. Aber sobald es um die weibliche Lust geht, wird es auf einmal ein bisschen still. Was glaubst du, woran liegt da?
Ich habe vorgestern erst mit einer Influencerin darüber gesprochen, die zu mir meinte, wir haben mittlerweile, zumindest in unserer Bubble, so die Themen Periode etc. wirklich enttabuisiert. Aber wenn es dann wirklich um so Themen wie Vaginaltrockenheit geht, Intimtrockenheit, da sind wir einfach an einem Punkt, wo die Gesellschaft noch nicht für bereit ist. Ja? Das bedeutet, Frauen reden dann noch nicht gerne drüber, die können auch ihre Männer irgendwie noch nicht mitnehmen. Das heißt, in der Gesellschaft im Allgemeinen ist einfach noch wahnsinnig viel zu tun rund um diese Themen. Und deswegen natürlich leckt es auch einfach an guten Produkten dafür. Ne? Das heißt, Frauen, die kämpfen sehr stark mit sich selber, mit ihrem eigenen Körper, fühlen sich nicht irgendwie abgeholt von Ärztinnen, ApothekerInnen. Und dadurch ist es eben auch so, dass wir einfach keine guten Produkte haben. Ne? Und Frauen denken, sie müssen damit sich selbst irgendwie zurechtkommen können, damit keiner drüber reden, was so eine totale Schande ist, gerade ab einem gewissen Alter, nämlich 40, 50, wenn es ja wirklich jede Frau betrifft.
Hast du das Gefühl, dass Frauen ab einem bestimmten Alter gesellschaftlich entsexualisiert werden?
Ja. Also wir haben ja letztes Jahr eine Gleitcreme gelauncht, die bis heute unser zweiter Bestseller ist. Und die Gleitcreme ist daraus entstanden, dass ich mit den Kunden ganz viel telefoniert habe, weil ich verstehen wollte, was treibt die so um. Und eigentlich wirklich jede Frau hat mir gesagt, ich habe Schmerzen beim Sex irgendwie. Ich habe meine alte Partnerschaft, ich habe vielleicht einen neuen Partner, Partnerin und ich möchte mich selbst wieder wohl in meinem Körper fühlen und auch meinen Partner, meine Partnerin da mitnehmen. Ne? Ich möchte diese Beziehung nicht aufgeben oder eben neu aufleben lassen. Und es geht aber einfach nicht mehr so. Und die Gleitmittel, die ich noch mit Anfang 20 benutzt habe, die tun es einfach nicht mehr. Sprich, ich habe also eine trockene Haut, es tut weh und wenn ich dann herkömmliche Gleitgele anwende, dann brennen die total. Die kleben, die riechen total stark nach Kirsche, Rose, keine Ahnung, weiß der Geier, und sind auch nicht lange haltend gleitfähig. Das heißt, ich habe gesehen, dass im Markt einfach so ein wahnsinniger Lack ist an Produkten für Frauen in der Menopause, damit sie wieder schmerzfreien Geschlechtsverkehr haben können. Und ich glaube, das ist ein substanzielles Problem, weil einfach die Industrie diese Frauen ab dem 40., 50. Lebensjahr total ignoriert. Ja? Das heißt, was die Frauen brauchen, ist ein pflegendes Produkt und deswegen die Gleitcreme entwickelt, das sozusagen ein Hybrid ist aus einer Creme, die pflegt und einem Gleitgel und daran irgendwie 15 Monate entwickelt mit den Frauen dann selber und das kommt so, so gut an und die Frauen sagen wirklich, die entdecken ihre Sexualität total wieder neu und sich selber und den Körper und irgendwie finden wieder zu ihrer Weiblichkeit zurück, was einfach gerade in dieser Lebensphase, wo ja eh alles im Umbruch ist, total wichtig ist. Ne?
Mhm. Und was habt ihr bei dem Produkt anders gemacht als herkömmliche Hersteller?
Ja, normale Gleitgele basieren entweder auf Wasser, das ist halt einfach meistens Wasser, Quellmittel und noch so ein Duftstoff, damit es eben riecht, ja. Oder sie basieren auf Silikonen. Das heißt, da sind dann halt die Silikone drin, um langfähig, leitfähig zu bleiben. Das ist aber dann auch wiederum nicht gut, meiner Meinung nach, für die Haut. Ja, das bedeutet, es existiert einfach kein Produkt mit natürlichen pflegendem Öl, so wie wir das eben aus Cremes kennen. Und das habe ich dann entwickelt. Also mit Jojobaöl ist da drin, dadurch auch diese lange anhaltende Gleitfähigkeit. Dann habe ich da Wirkstoffe wie Hyaluronsäure reingepackt. Da ist Milchsäure drin, Vitamin E ist da drin, Squalan ist da drin. Ja. Das heißt, alles so eine Wirkstoffe, die wir eigentlich aus Gesichtspflege kennen, die aber bisher niemand in Intimpflege reinformuliert. Das machen wir.
Und das heißt, ich kann das auch nehmen, wenn ich jetzt keinen Text haben will, einfach um mich zu pflegen?
Absolut, genau. Das könnte man auch zur Pflege nutzen. Wobei ich dafür eigentlich die Intimcreme entwickelt habe. Das ist so eine hochwertige Creme, die man jeden Tag anwenden kann, nur für den Intimbereich. Genau, aber die Gleitcreme tut es genauso.
Okay. Warum dürfen Männer gesellschaftlich grau werden und bleiben irgendwie begehrenswert? Und bei Frauen ist das anders. Die müssen irgendwie jung aussehen und knackig sein und man darf eigentlich von außen das Alter nicht so sehen.
Das sind grundsätzlich gesellschaftliche Fragen, denke ich. Ne? Ich glaube, es hängt viel mit dem patriarchalen System zusammen, in dem wir uns ja seit jeher befinden. Viel in den Köpfen der Gesellschaft. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ne? Wieso Frauen ja immer noch diese Anti-Aging-Bewegung ja auch irgendwie so mitgehen, wo Männer da schon längst drüber hinweg sind. Männer werden ja irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie gefühlt immer toller. Und Frauen kämpfen da total viel mit sich selber. Ne? Und das Schlimme ist ja auch, dass man gleichzeitig, die werden ja von außen sehr viel bewertet, egal in welchem Alter, würde ich mal behaupten. Und dann aber kommt in der Menopause halt der Struggle noch mit dem eigenen Körper hinzu und die sämtlichen Symptome, die Frauen ja da facen, also wirklich eine über 50 Symptome von Brain Fog über Depressionen bis hin dann zu diesen typischen Beschwerden wie eben Hitzewallung oder Vaginaltrockenheit und so, dann sind die Kinder auch noch aus dem Haus und so. Also es ist eine totale Umbruchphase für die Frau. Und ich glaube, da muss einfach gesellschaftlich noch so viel passieren, damit die einfach nicht alleine gelassen werden. Wie oft hört man auch, dass beim Frauenarzt dann oft einfach Antidepressiva verschrieben werden, damit die Frauen wieder klarkommen. Also es ist echt, da muss einfach noch sehr viel gemacht werden. Und ich glaube, das ist echt erst die Spitze des Eisberges.
Absolut, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also vor allem, wenn man dann so merkt, okay, ich bin jetzt auf einmal in so einer anderen Phase und mein Körper und aber auch meine Psyche verändern sich und im Grunde bin ich damit so alleine.
Das ist total schlimm, ne?
Ja.
Total schlimm für die Frauen. Und vor allen Dingen auch unter den Frauen wird gar nicht so viel darüber geredet. Das ist ja auch total schlimm. Ich habe jetzt neulich, was ist neulich, aber durch das Start-up erst mit meiner Mutter angefangen, über die Menopause etc. zu reden. Sie meinte, sie hat das noch nie mit irgendwem gemacht. Und ist jetzt irgendwie so, ist sie mit den ganzen Themen in Berührung gekommen und so und hatte das einfach vorher gar nicht, ne? Also, und da muss man ja auch wieder bedenken, ich glaube, es hängt auch immer noch ab davon, wie und wo man lebt, ne? Also, ich glaube, wie hier in Berlin, Mitte, Prenzlauer Berg ist auch wieder eine Bubble. Wenn ich jetzt meine Mutter angucke, die kommt aus der Eifel, vom Dorf, da redet man einfach über so Themen nicht, ne? Und das ist einfach nochmal ein totaler Unterschied.
Ja. Und wie merkt ihr das sozusagen? Du bist ja nun direkt im Markt, direkt beim Verbraucher, direkt bei den Frauen, die das so betrifft. Wie ist denn so das Feedback, das ihr kriegt? Oder hast du auch das Gefühl, dass du da richtig vordringen kannst zu den Frauen?
Unsere Marke heißt ja Dr. Vivian Kahl, nach mir selber benannt. Und da war am Anfang überhaupt kein Konzept hinter. Ich habe nach einem Markennamen gesucht und irgendwie wurde mir vom Anwalt immer gesagt, na, dies geht nicht und das geht nicht, weil wem kommt es mit anderen Marken wie in Verbindung, die schon existieren? Dann habe ich kurzerhand einfach meinen eigenen Namen genommen. Was daraus entstanden ist, ist halt diese Marke zur deutschen Doktor-Brand geworden ist, wie man sie zum Beispiel von Dr. Barbara Sturm kennt. Und der Vorteil des Ganzen, und das habe ich erst hinten raus gemerkt, dass die Frauen mir eben sehr stark vertrauen. Das heißt, die kaufen das Produkt, weil sie wissen direkt von Anfang an, dass ich dahinter stehe. Sie wissen, dass ich die Produkte entwickle. Die werden ja in Deutschland produziert, sehr wissenschaftsbasiert. Denn natürlich, ich lasse alles klinisch, dermatologisch zertifizieren und so. Und dadurch natürlich haben sie ein extremes Vertrauensverhältnis zu meinen Produkten und zu mir. Und dadurch entwickelt sich auch viele andere Prozesse wieder unternehmensweit. Sprich, wenn ich ein Produkt entwickle, zum Beispiel jetzt diese Gleitcreme, dann habe ich eben die Kundinnen, so meinen Kundinnenstamm, den wir zum Beispiel über Instagram und so generiert haben. und schreibe die aktiv an, dass ich eben mit ihnen sprechen möchte über neue Produkte. Und dann haben die auch richtig Lust, mit mir darüber zu sprechen. Das bedeutet, die buchen sich dann bei mir einen Termin im Kalender und dann telefoniere ich mit denen. Und so kommen wir eben ganz eng mit den Kundinnen auch in Kontakt dann, sodass die total offen mit mir wirklich über ihre Probleme sprechen, was sie umtreibt und so. Und ich glaube, das ist der große, große Unterschied zu eben Pharmakonzernen, die wo anonyme EntwicklerInnen hinterstecken und wo man nicht weiß, wer hintersteht, dass ich wirklich mit den Frauen direkt spreche, die zum Teil meine E-Mail-Adresse haben, so ein kleiner Kundenstamm, und ich mit denen eben ganz eng Produkte entwickeln kann.
Und sprechen die dann quasi nur über die spezifischen Bedürfnisse, die du dann mit dem Produkt noch abdecken kannst, oder erzählen die dir auch mehr?
Die erzählen mir alles. Also wirklich alles. Dinge, die ich zum Teil gar nicht wissen brauche. Aber und das kenne ich tatsächlich aber auch durch meine Arbeit als Apothekerin, und ich bin auch noch zusätzlich Rettungssanitäterin. Also ich kenne das, dass Leute mir ihre ganzen Lebensgeschichten erzählen, ihre Probleme erzählen, erklären. Und muss aber auch sagen, dass mich das gar nicht stört. Im Gegenteil, ich finde, so schafft man ja Verbindung zu Menschen. Und nur so kann man ja auch hinter die Fassade blicken. Und was steckt eigentlich hinter Problemen A, B, C? Das sehe ich als totales Geschenk, dass die Leute mir aus Vertrauen sich mir das mal anvertrauen. Also die reden dann wirklich über sexuelle Beschwerden, Beschwerden in den Partnerschaften. Und dass ich aber so tief mit den Frauen gehen kann, dann immer wieder nachhaken kann, um darauf basierend dann zu gucken, okay, vielleicht liegt es auch an dem oder dem, und dann lass doch mal gucken, dass wir da eventuell ein Produkt für entwickeln.
Vielleicht kannst du mal so grundsätzlich erklären, warum diese Produkte überhaupt nötig sind. Also was passiert eigentlich biologisch in der Perimenopause, Menopause, den Schleimhäuten? Warum werden die immer trockener, und genau, wie kann man dem entgegenwirken?
In Menopause ist es ja so, dass irgendwann der Östrogenspiegel sinkt, das heißt das Weibgeschlechtshormon. Und dadurch wird die Schleimhaut dünner. Was passiert, wenn die Schleimhaut dünner wird? Der fehlt an Substanz. Dadurch ist die auch weniger elastisch. Und dadurch kommt es auch zu so kleinen Mikrorissen. Ne? Das heißt, wenn Reibung passiert, dann kann die sich eben nicht mehr so schön ausdehnen, sondern es kommt zu Mikrorissen. Und das tut einfach wiederum weh, es brennt. Aber es kann auch nur so ein leichtes Zwicken oder Ziepen sein. Und außerdem ist es so, wenn eben die Schleimhaut dünner wird, dann haben die Milchsäurebakterien, die ja in unserer Intimflora sind, weniger Nahrung, weil die ernähren sich von dem Zucker, der in dieser Schleimhaut ist. Und wenn die Milchsäurebakterien keine Nahrung mehr haben, dann existieren auch weniger Milchsäurebakterien. Das heißt, wir haben keine Milchsäure mehr. Heißt im Umkehrschluss, der pH-Wert steigt, wird basisch. Also zu diesen rissigen Schleimhäuten kommt auch noch hinzu, dass wir vermehrt unter Infektionen leiden, weil wir eben eigentlich diesen niedrigen pH-Wert brauchen, um uns vor Infektionen zu schützen. Das heißt, aus diesem Wegfall von Östrogen entsteht so eine wahnsinnig lange Kaskade an Intimbeschwerden, die eigentlich fast jede Frau in der Menopause betreffen. Aber diese Frauen wurden einfach bislang einfach strukturell ignoriert, und für die wurde nichts Neues entwickelt. Also wir haben die ursprünglichen Marken, die nicht jede Frau kennt, die wurden seit 20, 30 Jahren nicht mehr erneuert, weder von den Inhaltsstoffen noch vom Branding. Das heißt, auch in der Apotheke habe ich gemerkt, dass die Frauen sich total schämen, diese Produkte zu kaufen. Und ich dachte, wieso macht denn nicht jemand mal diese tolle Gesichtspflege, die ja existiert, Clean Beauty, Natural Beauty, zeitlose Designs, wieso macht das nicht mal jemand irgendwie für Intimpflege? Und das ist eben meine Mission, dass ich den Frauen richtig gute Produkte an die Hand gebe, und wie die auf einem schönen Design basieren.
Okay, und dann sozusagen, wenn das Östrogen aber runtergeht und ich dann von außen nachpflege, zum Beispiel mit deinen Produkten, ist es dann so, dass tatsächlich alle Probleme dann verschwinden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, damit geht man ja eigentlich nur in Anführungszeichen die Symptome an. Bedeutet, das Östrogen heben wir ja nicht dadurch an. Was man da macht, ist eben mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Das ist auch eine tolle Methode für Frauen, die es nutzen können und wollen. Viele können und wollen es eben nicht. Ja? Leute zum Beispiel, Frauen unter einer Brustkrebstherapie, denen würde eher dazu geraten, keine Hormone zu nehmen, ne? Weil die ja gerade wieder den Brustkrebs triggern. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Frauen, die das nicht nehmen wollen. Und aber auch, wenn man bioidentische Hormone nimmt, ist es ja so, dass die ja gar nicht die Schleimhaut pflegen. Ja? Das sind oft eben diese Gele, auf Wasserbasis, mit einem Quellmittel, die nur dazu da sind, diesen Wirkstoff, eben die Hormone zu führen. Aber die Haut wird ja gar nicht gepflegt. Also das, was wir eigentlich täglich machen nach der Dusche, wir cremen uns ja auch ein, im Gesicht, am Körper, weil die Haut sich verändert.
so sollten wir das eigentlich für den Intimbereich machen, um auch hier die Hautbarriere zu stärken, ne? Und auch jeden Tag zum Beispiel sowas wie Milchsäure hinzuzuführen, wenn die Intimcreme denn dann Milchsäure enthält, ist einfach wahnsinnig hilfreich, gerade in der Menopause.
Ich glaube, wir müssen einmal noch ganz kurz zurück und klären, weil du meintest, dass die Gabe von Hormonen im Brustkrebs triggern kann. Das ist ja nur unter ganz bestimmten Umständen so. Also ich erinnere mich, ich mache auch eine bioidentische Hormonersatztherapie und bevor ich die Hormone bekommen habe, wurde meine Brust genau untersucht, ob schon irgendwas da ist, weil wenn etwas da gewesen wäre, dann hätte das Wachstum dadurch eventuell getriggert werden können. Wenn du aber gar nicht hast, dann wird es tatsächlich nicht getriggert, ne?
Absolut, das meinte ich auch gar nicht, dass es dadurch getriggert wird. Ich meinte, es gibt ja Brustkrebspatientinnen, die unter Trockenheit leiden und die schon eine Chemotherapie bekommen. Die sollten dann nicht noch zusätzlich bioidentische Hormontherapie.
Ja,
es gibt genug Studien, die belegen, RCT-Studien auch, dass die bioidentische Hormontherapie nicht Brustkrebs auslöst.
Ja.
Das muss man ganz klar unterscheiden.
Genau, das wollte ich nur noch mal einmal, weil viele immer noch so Angst haben, guten Weg zu gehen. Und ich kann aber aus eigener Erfahrung auch sagen, also es ist natürlich immer hoch individuell, aber bei mir ist es so, dass es mir total hilft.
Total. Es hilft Millionen von Frauen. Ich bin da auch sehr, sehr pro auf jeden Fall. Da gibt es ja auch sehr viele Studien zu mittlerweile.
Was würdest du denn sagen? Wie wirkt sich dann diese Lebensphase auf die Lust aus? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann Schmerzen hat, dann hat man einfach auch nicht mehr so viel Lust, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eben auch nicht so, es liegt ja nicht nur an den Frauen selber. Das sind halt auch nicht nur innere Gründe, es sind ja auch Gründe im Außen. Ne? Das bedeutet, wie ist der Stressfaktor zum Beispiel durch den Beruf, durch die Partnerschaft. Also viele Frauen tendieren natürlich auch immer zu sagen, irgendwas stimmt jetzt mit mir nicht und es liegt an mir, dass irgendwie das Sexualleben leidet. Es gibt aber auch diverse andere Gründe. Aber klar, dadurch, dass man Intimbeschwerden hat, ist es natürlich so, dass wenn irgendwie Frauen intim werden wollen, irgendwie man kommt sich näher, dass Frauen dann eher sagen, aber du, ich kann eigentlich gar nicht, weil ich habe so Schmerzen. Das belastet voll die Partnerschaft. Ne? Das ist natürlich total schrecklich, dass A, Frauen darunter leiden und B, nicht so richtig darüber reden können. Viele machen sehr viel mit sich selber aus und sagen dann auch eher, naja, das ist jetzt halt so, kann man eben nichts machen. Was natürlich auch total schlimm wiederum ist. Das heißt, es muss einfach sehr viel mehr darüber geredet werden, sowohl innerhalb der Partnerschaft als auch im Außen, Frauen untereinander, mit Ärzten, mit Apothekern, dass man sich nicht mehr alleine fühlt.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass Stress sich auch auf die Sexualität und auf die Lust auswirkt. Wie ist denn da der Zusammenhang?
Naja, wenn der Cortisolspiegel steigt, das heißt, das Stresshormon, das ist eben so, dass die Libido dann gesenkt wird. Auch hier, dann ist eben der Intimbereich nicht mehr so befeuchtet, wie es sonst so ist, die Gedanken kreisen. Das kennen tatsächlich viele, viele Frauen. Und da auch wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen und sagen, naja, Intimpflegeprodukte helfen bestimmt, aber sollte ich nicht vielleicht eher an die Ursache rangehen? Ja, das heißt irgendwie mein Stresslevel ein bisschen runterbringen. Das ist leichter gesagt als getan natürlich. Man muss einfach das ganze Thema auch ganzheitlich angehen und nicht nur produktbasiert.
Mhm, total. Naja, und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass ich meine, man hat vielleicht auch Lust auf Sex, wenn man sich selber auch sexy fühlt und wohl in seiner Haut. Und wenn der Selbstwert irgendwie durch diese ganzen Faktoren so runtergeht, dann ist es natürlich auch total schwer, in seine Sexualität zu finden, ne?
Cool, total.
Und also erstmal sich selbst gegenüber und dann aber ja auch den Partner gegenüber.
Ja, total. Und da habe ich aber ganz, ganz oft gesehen, dass wenn Frauen, und da kommen Produkte wieder ins Spiel, wenn die Frauen ein schönes Produkt haben, ja, und dazu würde ich unsere auf jeden Fall zählen, haben mir Frauen ganz, ganz oft berichtet, Wahnsinn, nur weil ich diese Produkte nutze, ja, zum Beispiel die Intimcreme, jeden Tag mich mit mir selber auseinandersetze, mich selber anfasse, mich selber erkunde, mir selber was Gutes tue, dass da so ein schönes Produkt steht und ich nicht ein Produkt nutze, was irgendwie so medizinisch ist, wodurch ich mich krank fühle. Dadurch alleine fühle ich mich schon so anders und so sexy. Dann gehe ich durch den Tag und habe so ein richtig gutes Gefühl im Intimbereich. Ich fühle mich nicht mehr so trocken und habe keine Beschwerden mehr. Und dann entsteht auch ein ganz anderes Selbstempfinden. Und dadurch können Frauen sich dann wieder viel mehr fallen lassen, auch in ihrer Partnerschaft, in ihrer Sexualität, sodass dann wieder die Partnerschaft davon profitiert. Ne? Und deswegen, es hört sich so banal an, ne? Man sollte das nicht unterschätzen, was das macht mit den Frauen, solche Produkte zu benutzen, weil das eben Auswirkungen aufs ganze Leben hat. Also wirklich ist es ganz oft, dass Frauen mir sagen und schreiben, dass ich ihr Leben verändert habe. Einfach nur, weil sie jetzt ein Produkt benutzen. Ne? Welches schönere Kompliment gibt es da, als sowas irgendwie zu hören?
Absolut. Jetzt ist ja Sexualität wenn Beziehungen starten, ein großes Thema. Und in Langzeitbeziehungen habe ich das Gefühl, wird einfach nicht mehr so viel darüber gesprochen. Was glaubst du, warum ist das so? Und hast du vielleicht irgendwie ein paar Tipps, wie man mit dem Partner auch mal ins Gespräch kommen kann?
Ja, also erlebe ich auch ganz häufig, ne, dass Frauen einfach nicht mehr drüber sprechen und dann reden sie eher mit mir darüber als Apothekerin, als mit ihrem Partner, ihren Partnerin. Der Tipp von mir wäre da tatsächlich, auch wenn es sehr transaktional klingt, aber so ein regelmäßiges Meeting zu machen, hört sich jetzt sehr traditionell, sehr businesslike an, aber wirklich zu sagen, man setzt sich irgendwie einmal wöchentlich, einmal monatlich hin und spricht über genau solche Themen, damit eben sowas nicht mehr unter den Tisch fällt, ne? Und da kann man ja auch ganz wunderbar so einen Fragenkatalog im Vorhinein festlegen und sich wirklich anhand dieser Fragen dann an so einem Gespräch entlanghangeln und dann auch wirklich ganz ehrlich zu sich selber sein, ja? Das heißt nicht nur die Fragen sehr oberflächlich beantworten, sondern auch wirklich gerne auf sein Inneres hören, irgendwie in der Tiefe und auch dann diese Gespräche als Anker nutzen, um da irgendwie tief reinzugehen. Und daraus kann ja auch wieder was Schönes entstehen. Das schafft total schöne Verbindungen, vielleicht lustige, verbindende Momente und kann dir partnerschaftlich total helfen.
Naja, und danach kann man dann auch einfach Sekt haben.
So nämlich.
Ja, ich weiß nämlich auch gar nicht, ob Sexualität immer diese Spontanität braucht oder ob man sich nicht auch einfach verabreden kann, weißt du?
Ich glaube, es ist total unterschiedlich, oder? Also die meisten, würde ich sagen eher so, ja, lieber irgendwie spontan romantisch. Aber viele, ich kenne wirklich auch Leute, die sagen, nee, ich würde das gerne planen, sonst funktioniert es auch nicht mehr, ne? Ich glaube, da muss jeder einfach seinen Weg finden. Ist völlig in Ordnung.
Ja, stimmt. Werbung. Kennst du das auch? Es ist mitten in der Nacht, alle schlafen tief und fest und du liegst wach, weil dir zu heiß ist. Also Fenster auf, immer, egal zu welcher Jahreszeit. Ich sag's dir ehrlich, mir ist nachts schon immer heiß gewesen, nicht erst seit der Perimenopause. Ohne offenes Fenster? Unvorstellbar. Meine Familie sieht das, sagen wir mal, etwas anders. Es zieht, es ist eiskalt, du kennst es vielleicht auch. Aber seit ich die Nachtwäsche von Daxmilian entdeckt habe, hat sich bei uns zu Hause etwas Entscheidendes verändert. Alle schlafen besser, sogar ich. Die Stay-Cool-Linie ist nämlich genau für uns gemacht, für alle, die nachts schnell überhitzen. Der Stoff fühlt sich unglaublich leicht und frisch an und hilft deinem Körper, Wärme und Feuchtigkeit besser loszuwerden. Kein klammes Gefühl mehr, kein ständiges Aufwachen. Das Geheimnis dahinter? Die NetCool-Technologie, eine Kombination aus Eukalyptusfasern und einer speziellen Performance-Struktur. Klingt technisch, fühlt sich aber einfach nur gut an. Und jetzt wird's spannend. Stay Cool ist bis zu 8-mal atmungsaktiver als Baumwolle, trocknet 3-mal so schnell und lässt Feuchtigkeit deutlich besser entweichen. Bedeutet für dich ein spürbar trockeneres, angenehmeres Hautgefühl selbst in warmen Nächten. Für mich heißt das weniger Frieren für die anderen und endlich mehr Schlaf für mich. Wenn du also auch zu den Hot Sleepers gehörst oder jemanden kennst, der nachts heimlich das Fenster aufreißt, dann schau dir die Stay Cool Nachtwäsche von Daxmilian unbedingt an, weil gute Nächte kein Zufall sein sollten. Mit dem Code STEPH15, STEPH, großgeschrieben 15, bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Alle Infos und den Link findest du in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Daxmilian für die Unterstützung meines Podcasts.
Ende.
Was würdest du sagen, weil ich finde so Mental Load ist ja auch irgendwie so eine Sache, die der Erotik im Weg stehen kann, ne?
Mhm. Total.
Also wie sollte man in Beziehungen sozusagen auch diese Gewichtung so schaffen?
Boah, das ist so schwierig. Ich sehe es jetzt gerade erst im engeren Familienkreis, hat jemand ein Baby bekommen. Und man nimmt sich natürlich vor, ja, wir machen das hier Hälfte, Hälfte. Und am Ende kommt alles anders, als man denkt. Ja, deswegen, glaube ich, kann man noch und nöcher Tipps geben. Who am I? Also sehe das auch total differenziert, dass jede Beziehung, jede Partnerschaft und jeder Mensch anders funktioniert. Aber ich glaube, Mental Load ist ein Riesenthema, gerade für uns Frauen. Weil wir dann doch, und das Thema hatte ich gestern mit einer Freundin, uns sehr viel selber aufhalten, sehr schlecht Grenzen setzen können. Zumindest der Großteil. Ich erlebe es ganz oft im Freundinnenkreis. Und ich glaube, da auch einfach ehrlich zu sich selber sein. Ne? Inwiefern bin ich gerade irgendwie belastet? Ist es zu viel? Was kann ich abgeben? Da aber auch irgendwie aktiv ins Gespräch gehen mit dem Partner, mit der Partnerin zu sagen, hey, hör mal, irgendwie, ich bin hier gerade überlastet. Ich kann das wunderbar tatsächlich mit meiner Co-Founderin Julia. Von Frau zu Frau geht es viel besser, dass man sagen kann, hey du, ich habe hier gerade so viel auf dem Zettel. Und dann schauen wir gemeinsam, inwiefern wir das irgendwie besser aufteilen können. Ne? Oder inwiefern sie mir auch eine Stütze sein kann. Und sowas kann man ja wunderbar auf die Partnerschaft übertragen. Was es natürlich bedarf, ist eine Offenheit von beiden Seiten und da irgendwie gegenseitig aufeinander zuzugehen. Das ist irgendwie die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, es erstmal zu erkennen, überhaupt da den Zugang zu sich selber zu haben und dann eben im Nachfolgenden, zum Beispiel in so einem regelmäßigen Treffen oder Gespräch zu sagen, du, hier ist was, ich möchte es gerne flängen.
Ja,
und wie können wir da gemeinsam irgendwie rangehen? Aber Mental Load ist natürlich ein Riesentrigger für die Libido, ne? Wenn es einfach zu viel ist, dann geht das Gedankenkarussell an und Sexualität entsteht erst, wenn wir entspannt sind. So ist es einfach.
Ja. Wenn du das so sagst, mit dem Grenzsetzen, du bist ein gutes Stück jünger als ich und noch nicht in den Wechseljahren. Ich sag dir mal, das passiert dann irgendwie automatisch, wenn man älter wird. Also ich war da auch immer sehr, sehr schlecht drin. Und mittlerweile kann ich das besser und ich habe aber gar nichts geändert. Das ist irgendwie wie so ein automatischer Prozess. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach klarer wird oder dass vielleicht auch gewisse Kapazitäten nicht mehr so da sind und man dann so besser sortieren muss, um zu schauen, wie man trotzdem alles so gewuppt kriegt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total, total.
Ja, also ich glaube, das ist einfach eher Lebenserfahrung. Und ich glaube auch, es ist so eine Lebensphase, die einem da hilft, irgendwie so ein bisschen resilienter zu werden und auch mehr für sich einzustehen tatsächlich.
Wahrscheinlich, weil auch eh schon so viel los ist in meinem Körper, einem selbst, dass man irgendwie dann Grenzen setzen muss, weil sonst ist alles im Wanken.
Ja, ja, genau. Was würdest du sagen, wie stark beeinflussen Schönheitsideale die Sexualität?
Sehr, sehr viel. Also wie oft höre ich von Frauen, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht. Meine Vulvalippen sehen schief, krumm, zu groß aus. Meine Brüste hängen oder sind ungleich. Also es gibt ja wirklich die diversesten Hintergründe oder Ansichten über den eigenen Körper, wieso man sich selbst nicht schön findet. Und das ist ja auch wieder ein Riesenthema. Jemand, erst eine Frau oder auch ein Mann, die sich selber lieben können sich ja irgendwie erstmal fallen lassen, ne? Und erst eine Selbstliebe entsteht ja irgendwie auch Verbindung, ehrliche Verbindung zu anderen Menschen. Also das ist wirklich ein Thema, was total unterschätzt wird, aber auch in unserer heutigen Gesellschaft. Ich meine, wir leben in einer Zeit von Social Media, ne? Je nachdem, in welchen Algorithmus da man gelandet, ist es ein wahnsinniger Trigger für viele Frauen, ne? Es gibt ja auch irgendwie, ich sag mal, Frauen in den Menopausen, damit beschäftige ich mich ja auch viel mit Influencerinnen, die sehr viel promoten, auch wie der ideale Körper auch in der Menopause aussehen kann. Und dann ist es irgendwie, ja, es ist einfach so ein Trigger für viele Frauen, weil nicht jeder Körper funktioniert einfach gleich. Ja? Jede Frau, jeder Körper ist unterschiedlich. Und da gibt es keine Blaupause. Also man muss wirklich darauf achten, irgendwie, glaube ich, auf was man konsumiert da, mit welchen Frauen man sich auch umgibt, ne? Mit welchen Männern man sich auch umgibt, ganz klar, um da irgendwie wegzukommen von diesem gesellschaftlichen Bild oder diesen eigenen Triggerpunkten, wie man selber zu sein hat und mich.
Also es ist ja auch eine sehr vulnerable Zeit für Frauen und tatsächlich höre ich das immer wieder, dass gerade in dieser Zeit auch wieder Essstörungen getriggert werden oder auch neu ausgelöst werden in den Wechseljahren, weil sich da so viel ja auch verändert und der Körper sich nochmal so sehr verändert. Und ich finde es krass, jetzt mit Heidi Klum haben wir ja zum Beispiel so ein Beispiel jetzt gerade vor Augen. Und ich fand das toll, weil sie hat in so einer Doku gesagt, weil sie ja ganz viel mit ihrem Körper gerade konfrontiert hat, dass sie zugenommen hätte und so weiter. Und sie hat halt einfach gesagt, ja, was habt ihr denn? Also ich bin in der Menopause, verändert sich der Körper nun mal.
Aber wie toll, ne?
Genau, das finde ich richtig toll. Aber trotzdem von außen ist es... kriegt sie halt super viel Hate dafür, dass sie halt ein bisschen mehr auf den Hüften hat.
Die sieht ja immer noch grandios und schlank aus. So, über was reden wir denn hier? Absurd, was die Medien da aufgreifen, um irgendwelche Schlagzeilen zu generieren. Ne? Aber genau das meine ich halt. Also, über was reden wir hier und was wird da zum Thema gemacht, wo ja wirklich Frauen zum Teil massiv übergewichtig ist. Sie sind, die wirklich strugglen, ne? Weil der Stoffwechsel einfach nachlässt und da können die Frauen nichts für. Das ist einfach so. Das ist eine massive Umstellung.
Ja.
Und kann sehr gut verstehen, dass man dann eine Essstörung gerät, weil einfach man muss ja erstmal gucken, wie ist jetzt mein Kalorienbedarf etc., mein Sportbedarf. Das ist der Zeiger wieder irgendwie überschlägt. In eine ganz andere Richtung kann ich mir das durchaus vorstellen. Ne?
Ja, ich finde das echt ein Riesenthema, ne? Weil ich denke mal so, ich meine, wir haben ja alle so unser Leben lang, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne so viele Frauen, die mit ihrem Körper und mit ihrem Gewicht und mit ihrem Aussehen strugglen. Ich denke immer so, oh, also wenn man dann jetzt irgendwie so in die zweite Lebenshälfte kommt, dann muss doch irgendwie auch mal gut sein. Also ich wünsche mir einfach für alle Frauen, dass sie so einen Frieden damit finden. Und ich meine, klar, Übergewicht jetzt nicht gut, aber ich finde, dass man so ein Normalgewicht echt mal normalisieren muss. Tut das. Weil ich meine, denn wir befinden uns dann einfach in einem gesunden Bereich, wo der Körper gut funktioniert und wir streben ja alle Gesundheit an. Ich finde, das sollte so das Allerwichtigste sein und trotzdem sitzen aber diese Maßstäbe noch so fest drin, dass man damit dann wieder nicht zufrieden ist.
Ja, gefühlt ist ein normaler Körper nicht mehr gut genug. Siehst du, es muss immer ganz, ganz, ganz
genau
schlank sein, um gesund zu wirken, vermeintlich.
Ja.
Aber da kommt hoffentlich wieder, was du zu gesagt hast, zum Tragen, dass Frauen in der Menopause besser Grenzen setzen können. Also ich hoffe, es geht nur den wenigsten so, die da in eine Essstörung geraten.
Naja, aber ich glaube, vielen geht so, dass sie halt so dazwischen sind, ne? Und besonders so drauf achten, was jetzt irgendwie, ich meine, für mich ist das eigentlich auch schon eine Essstörung. Wenn man die ganze Zeit denkt
und denkt irgendwie.
Also ich kenne einfach alle. Also alle, die ich kenne. Aber ehrlich gesagt auch schon das ganze Leben lang.
Ja, woran liegt das? Ab welchem Zeitpunkt kriegen wir das irgendwie so eingetrichtert?
Ich glaube schon ganz jung und ganz früh, ja.
Ja.
Also ich kann mich an Sprüche erinnern. Da war ich vielleicht 10 oder so.
Auch zum Teil ja schon aus der Familie,
ja,
von den Müttern.
Genau. Also meine Mutter hat mir auch so Sachen gesagt. Und der sitzt halt einfach total spätzle, ja.
Ja. Und dass man immer das Gefühl hat, man wird irgendwie von der Familie, von den Müttern gejudged, wenn man nach Hause kommt. Nee, wenn man abgecheckt. Wir können es jetzt anders machen mit unseren Kindern, wenn wir dann welche haben.
Ja, das machen wir mit jeden Fall. Doch. Naja, und die Generation ist auch schon anders. Und auch die, die jetzt 20 sind oder so, die haben tatsächlich auch schon einen ganz anderen Umgang mit ihrem Körper.
Wie man jetzt hier mit 21, Anfang 30 schon mit der Menopause auseinandersetzt.
Ja, machen muss. Mein Sohn weiß mit 13 schon sehr gut Bescheid.
Dafür?
Auf jeden Fall, aber ich kenne mich mit seiner Pubertät ja auch. Also das ist so, man kriegt es halt mit, es wird halt drüber geredet und das ist total wichtig natürlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Warum fühlen sich manche Frauen beim Sex beobachtet, selbst wenn sie eigentlich niemand bewertet, außer sie selbst? Also das zielt so ein bisschen auf diese Schönheitsideale ab, die wir ja gerade besprochen haben, dass man vielleicht auch aus einer Scham nicht zurück in die Sexualität findet oder aus ihr rausfällt, weil man denkt, man ist halt nicht gut genug oder nicht genug quasi oder entspricht nicht einem gewissen Ideal. Obwohl der Partner vielleicht überhaupt nicht mehr ein Thema damit hat.
Ja, genau. Ich wollte es aus zwei Winkeln einmal betrachten. A, der Partnerschaft. Also welches Gefühl vermittelt einem der Partner, die Partnerin? Wie spricht man darüber? Und B, was man konsumiert. Ne? Also ich finde, wenn man sich irgendwie sexuelle Inhalte / Pornos heutzutage anguckt, was wird einem denn da vermittelt? Ne? Das hat ja alles nichts mit der Realität zu tun. Und ich glaube, das kann nur gelöst werden, zumindest in der Partnerschaft, wenn man drüber redet, glaube ich, ja. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch der Vater, die Partnerin dieselben Gedankengänge. Ne? Wer sagt denn, dass es Männern nicht so geht? Also ich glaube, da sind wir doch gleicher, als wir denken, dass sehr viele mit Unsicherheiten dazu kämpfen haben, über die sie gar nicht so sprechen.
Mhm. Glaubst du, dass Sexualität im Älterwerden oder im Alter vielleicht sogar auch besser werden kann?
Unbedingt. Erzählen mir ganz viele Frauen.
Ja.
Also die Frauen, die mir wirklich erzählen, ab der Menopause geht es erst richtig los, so ungefähr. Gerade wenn die dann nochmal, also habe ich schon ganz oft gehört, wenn die nochmal eine neue Partnerschaft dann haben, dass die erst in richtige Kraft kommen, wo es wie so ein Befreiungsschlag ist. Letztens war ich auch beim Podcast bei einer anderen Hostin, die mir erzählte, dass sie früher mit ihrem Ex-Partner nie über Sexualität gesprochen hat. Also wirklich ein Tabuthema. Und jetzt zum ersten Mal lernt, in der Menopause darüber zu sprechen, das ist so ein befreiendes Gefühl für sie. Weil ich glaube, das Leben und vor allen Dingen Sexualität hört nicht auf mit der Menopause, es wird erst besser. So hörte ich zumindest.
Interessant, ne? Das finde ich echt interessant. Und was glaubst du, woran liegt es außer an dem offenen Umgang damit? Also gewinnt man irgendwas dazu, was einem dann hilft, irgendwie da noch mehr in seine Kraft zu kommen?
Also was ich immer nur höre, ist, dass Frauen eben sich selber besser kennenlernen, ihren Körper besser verstehen, selber, wie du sagst, auch für sich einstehen können, ne? Und eben nicht mehr alles mitmachen. Und dann aber auch die hin zu, die Kinder sind aus dem Haus, eben die alte Partnerschaft neu aufleben lassen, ohne eine neue Partnerschaft eingehen. Ich glaube, das macht alles sehr viel aus. Das heißt, im Außen und im Innen passiert einfach super viel in dieser Umbruchsphase.
Mhm.
Hast du es anders gehört?
Ich rede nicht so viel über Sex.
In der Partnerschaft total im Außen.
Nee, generell irgendwie. Also ich habe auch im Podcast noch nicht so viel darüber gesprochen.
Wir reden ziemlich viel über Sex hier.
Du bringst ja auch ein sehr sexuelles Thema mit.
Nein, ich finde es toll, weil das macht wirklich niemand. Also ja, Sex ist ja schon tabuisiert und die Menopause ist tabuisiert, aber Sex in der Menopause, da redet wirklich niemand drüber, weil ja, Frauen in der Menopause sind vermeintlich nicht mehr sexy. Das ist ja völliger Quatsch, ne? Also wir müssen da so viel mehr drüber reden.
Ja. Mir fehlen aber tatsächlich noch ein bisschen die Worte. Also du merkst das, ne? Ich schwimme so ein bisschen rum, weil für mich ist das irgendwie auch ein schambesetztes Thema.
Witzig.
Hm.
Da kann ja richtig auch so eine so ein Austausch passieren durch die Folge eventuell.
Ja, also nicht mal alle hier reden.
Wie reden Sie über Sex in der Menopause alle?
Ja, es würde mich echt mal interessieren. Aber es ist interessant, dass du ja direkt mit der Zielgruppe sozusagen in Kontakt bist und da so Good News jetzt hier mitbringst, dass das alles nur noch besser wird.
Also ich rede halt auch super viel drüber. Also wir machen ja auch Teleshopping, ja. Ich stehe live im Fernsehen und spreche die Themen halt auch an, ne? Also ich bin auch die Erste auf dem Sender, wo ich gerade bin, die überhaupt Gleitmittel da eingeführt hat. Und ich weiß, dann ist immer die Frau wahrscheinlich vom Fernseher, fällt immer hinten unter, wenn ich da um 9 Uhr anfange, über Sex zu sprechen.
Ja, die erwartet die Hickel.
Ja, ja. Die erwartet die Hickeldecke. Und ich erzähle dann was von Gleitcreme und Ölen im Vaginalbereich. Und das ist total spannend, ne? Aber mache das tagtäglich und dann stellen die Frauen auch Rückfragen irgendwie und das ist total schön irgendwie. Ich mag das total gerne. Und ich weiß natürlich, ich bin eigentlich noch sehr viel jünger, aber durch den Austausch gewinnt man da schon sehr viel an Informationen dazu.
Wie war das denn eigentlich bei dir, bevor du gegründet hast? Du hast ja ein bisschen erzählt, dass du den Bedarf gesehen hast, aber vielleicht, also hätte man vielleicht jetzt gar nicht so erwartet von außen, dass du dann dieses Thema so für dich besetzt. Also hat dich da so krass dran fasziniert?
Ich glaube, fasziniert hat mich diese riesen Lücke im Markt irgendwie an diesen hochwertigen, stylischen, aber auch guten Produkten. Ja, ich habe es kaum fassen können, als ich gemerkt habe, wie viele Frauen darunter leiden. Also an der Zahl sind es, wenn wir nur von Vaginaltrockheit sprechen, 14 Millionen Frauen alleine in Deutschland. Ja, wir haben doch hunderte Gesichtspflege-Brands, die irgendwie jegliche Frauen abholen aus jeglichen Angles. Aber für den Intimbereich haben wir immer dieselben 2-3 Produkte und die haben mir einfach nicht genügt. Das heißt, das hat mich so getriggert und gleichzeitig war ich natürlich so jung, ich kam aus dem Studium und habe promoviert und wusste eh noch nicht so richtig, wo es beruflich für mich hingeht und habe dann einfach mal aus totaler Neugier so eine Creme entwickelt, einfach auch tatsächlich, weil ich gerne schon als Kind irgendwie so Cremes angerührt habe in der Apotheke von meiner Mutter. Das heißt, ich war mit dem Thema irgendwie so verbandelt schon. Ich habe mich total fürs Unternehmertum interessiert, immer Podcasts darüber gehört, im Pharmaziestudium lernt man da ja gar nichts drüber, also habe ich mir alles so selbst angeeignet. Und die beiden Welten dann so verbunden, das hat mir total viel gegeben, hat mich so durch die Promotion getragen, weil ich dachte, wenn ich einmal diese Doktorarbeit abgegeben habe, dann kümmere ich mich darum, diese ganzen Frauen brauchen Hilfe. Und habe dann eben diese Creme schon in der Promotion entwickelt und als dann das Feedback ja immer kam, von den Frauen, die habe ich mal so eine Dosierkuke, wie man die kennt, aus der Apotheke mitgegeben, als sie meinten, das ist so eine geile Creme, das müssen sie auf den Markt bringen, wo kann ich die kaufen? Und ich dachte, okay. Darum kümmere ich mich. Ich mache erstmal das, bevor ich mir irgendeinen anderen Job suche. Ja, und irgendwie fast moving forward, 4 Jahre später, sind sie ja immer noch wach da und haben ein ganz tolles Team aus 10 Frauen, bin nach Berlin gezogen, haben ein tolles Startup. Also,
nee, ja, es läuft echt richtig, richtig gut, ja. Wie laufen denn so Investorengespräche? Weil ich kann mir vorstellen,
das Thema gerade.
Ja, das glaube ich. Ich meine, also in meiner Vorstellung bin ich in dieser Welt nicht so unterwegs, aber sitzen dann da vielleicht so ein bisschen ältere Herren oder so. Und du kommst dann als junge Frau mit diesem Thema, ist ja ein gewisses Spannungsfeld, sag ich mal so.
Ja, ich musste da auch erstmal reinfinden damals. Ich hatte ja überhaupt kein Geld. Ich bin in der Promotion, also ich brauchte InvestorInnen-Geld. Und damals war es ein totales Neuland für mich, ne? Und ich hatte erstmal gemerkt, ah ja, so läuft das hier. Also ich muss da wohl ganz erstmal anfangen zu erklären. Dann hat mir damals niemand irgendwas zugetraut, auch erstmal dieses Standing zu schaffen, ne? Und diese Kredibilität zu schaffen, um dann wiederum Geld zu raisen. Das war wirklich wahnsinnig anstrengend. Also es hat tatsächlich dann auch hinten raus gut funktioniert, weil ich dann auch schnell irgendwie gelernt habe, wie es funktioniert. Und jetzt sind wir gerade tatsächlich in der nächsten Finanzierungsrunde. Ich habe mit 3 Jahren kein Geld mehr geraced. Also wir machen jetzt so die Seed-Runde. Und da sammelt man dann auch wieder größere Gelder ein. Das heißt, ganz anderes Thema jetzt, aber je mehr Geld man einsammeln will oder je größere Summen, desto mehr kommt man in so eine Männerdomäne, weil das große Geld liegt einfach bei den Männern. Und das ist einfach so. Und dann kommst du also in so virtuelle Räume rein und musst den Männern was über Scheintruppenheit erzählen, ja? Und wie schlimm das ist und wie wichtig es ist, hier rein Geld zu investieren und was das für ein Markt ist. Und wie oft habe ich gehört, das ist aber eine Nische. Existiert der Markt überhaupt, ja? Und am liebsten würde ich sagen, ey, jetzt unterhalte ich mal mit den ganzen Frauen, die in der Menopause sind, ne? Und das ist wahrscheinlich auch deine Frau und deine Frau. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Unwissen da immer noch entsteht. Und deswegen gehen die Gelder halt mehrheitlich in Startups, die Männer auch verstehen, ja? Und dann entsteht ja auch wieder ein Rattenschwanz. Das heißt, die Frauenthemen, Gesundheitsthemen zum Beispiel, werden dann einfach nicht finanziert, können nicht weiterentwickelt werden, etc. pp. Das ist echt krass, dass ein strukturelles Problem einfach herrscht, weil diese Geldströme einfach so laufen, wie sie laufen.
Und gab es schon mal irgendwie Situationen, wo einer irgendwie blöde Kommentare oder einen doofen Spruch oder so gemacht hat?
Offensichtlich nicht. So zum Thema, zu mir als Person höre ich da manchmal irgendwas Komisches, aber zum Thema, ich glaube, da reißen sich auch noch so sehr viele zusammen. Ich meine, gerade die Leute, die da mit mir sprechen oder aktiv sprechen wollen, die stellen sich ja schon darauf ein und haben ja Lust aufs Thema. Aber es gibt bestimmt sehr, sehr viele, die das anders, die da anders zu bereden oder drüber schmunzeln.
Hintenrum sozusagen. Und zu deiner Person, was waren damals so Sachen, die du gehört hast?
Das meinen die Leute gar nicht böse. Also werfe ich dir erstmal so nicht vor. Aber es ist eben öfters das Thema, dass ich eben eine junge Frau bin, norm schön aussehe, ja, mich ins Fernsehen stelle, mein Gesicht dafür hergebe. Und es, wenn was über meine Person fällt, dann oft ist dargestellt, dass ich ja nur das schöne Gesicht bin, das sehr, sehr gut funktioniert, weil ich da im Vorne bin und ich denke so, fuck no, ich bin einfach richtig smart und ich bin eine gute Unternehmerin und ich bin so viel mehr als nur das. Ich glaube, das ist so, was die Leute irgendwie sehr unterschätzen manchmal, wie viel Power dann doch hinter so Gründerinnen wie mir steckt.
Absolut. Was überrascht dich, um nochmal zum Umgang mit den Frauen und deinen Kundinnen zu kommen. Was überrascht dich an Frauen, die euer Produkt nutzen, immer wieder? Was ist vielleicht das, was du vorher gar nicht so erwartet hattest, auch als du den Need gesehen hast? Was sind so Themen vielleicht, die immer wieder kommen?
Also ich wusste es schon, dass es ein Leidensthema ist, aber wie sehr Frauen leiden. Das ist mir nie bewusst gewesen und das sollte man nicht unterschätzen. Und da erzähle ich gerne von einem Beispiel. Ich war auf einem Menopausenkongress von einer Freundin von mir, X by X. Die hat ein ganz tolles Menopausenprodukt auf den Markt gebracht. Das war letztes Jahr und super viele Kundinnen von uns auch kennengelernt da vor Ort persönlich, was echt total schön war. Und sehr viele haben mir berichtet, mein Gott, tolle Produkte. Und mit einer Frau kam ich tief ins Gespräch, die mir eben ihre komplette Krankheitsgeschichte erzählt hatte. Ich würde sagen, die war so Mitte 50 und dann meinte sie, es ist Wahnsinn. Ich habe wirklich so starke Beschwerden gehabt und ich wusste mir selber nicht mehr zu helfen. Und dann habe ich dein Produkt benutzt und du hast mein Leben so erleichtert. Ich kann dir gar nicht genug danken, weil das so meine Partnerschaft beeinträchtigt, so mein Leben beeinträchtigt. Und dann hat sie da angefangen, Tränen in den Augen zu haben. Und das ist wirklich, das unterschätzt man total, ja. Also viele denken ja irgendwie, wir machen hier eine gute Gesichtscreme für den Intimbereich und es ist ja nur irgendwie Kosmetik, aber das ist wirklich auch Gesundheit für die Frauen und eine massive Belastung oder eine eben Erleichterung für die Lebensqualität. Ich glaube, das hatte ich am Anfang total unterschätzt.
Ich würde zum Schluss ganz gerne von dir noch wissen, wenn du jetzt an deine eigenen Wechseljahre denkst, was hast du für ein Gefühl dazu? Wie würdest du in diese Zeit reingehen?
Ich blicke darauf irgendwie mit totaler Positivität, weil ich auch die Vorteile sehe und sehr dankbar dafür bin, dass wir eben jetzt ganz anders, mit einem ganz anderen Verständnis, mit einem ganz anderen Informationsschatz über die Menopause aufwachsen, ja. Dass ich natürlich auch total privilegiert bin, einen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben, dass ich weiß, an welche Gynäkologin ich zum Beispiel gehen muss, um mal irgendwie mich komplett durchchecken zu lassen, ja. Also auch so Sachen wie Stichwort Osteoporose und so, dass ich jetzt schon irgendwie weiß, darf Kraftsport machen, um sowas eben vorzubeugen, wie sowas über bioidentische Hormone schon weiß. Ja, das heißt, ich kenne schon durch meine Ausbildung und durch den Wissensstand, durch den Austausch einfach sehr viele Hacks, um da eben gut in diese Zeit zu kommen. Am Ende kann ich natürlich auch nur so viel machen, wie ich machen kann, aber hoffe natürlich, dass ich dann, auch wie du sagst, irgendwie so eine schöne Phase des Lebens
da reinsteuern kann und blickt dem eigentlich total positiv entgegen.
Das ist voll schön.
Ja?
Danke, dass du da warst. Danke dir. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.